Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Input.
Der Schutz vom Wolf ist gelockert, der Tunnel im Gotthard durchstochen und die Schläger von München verurteilt. Das alles ist in dem Herbst passiert. Und all diesen Geschichten hat Input Leben eingehaucht, hat im Wallis Schafbauern getroffen, die Uri Anwohner von der NEAT-Baustelle und die Basel jugendliche Schläger. Zum Schluss von dem Jahr werden 6 Input-Geschichten aufgerollt und weiterverzählt. Martina Arpagaus ist am Mikrofon.
Eigentlich kann man es so anschauen, wie ein Vogel, oder, der frisch aus dem Ei geschlüpft ist, oder? Wo da ankommt, wo noch keine Federn hat, wo noch nichts hat, oder quasi blind ist, oder? Und wenn er da rauskommt, oder, dann kann er fliegen nachher, oder?
Ein Wildbiolog. Also, das sind doch die griechischen Schafsäcklerfrisch. Die sind nur verwilderte Tiere. Dem zu gehen, jetzt Einschafer können helfen, sind also die Jäger. Alle anderen helfen ja, ich nicht.
Nach diesen katastrophalen Ereignissen sehe ich für das Land eigentlich schwarz langfristig.
Es könnte ja auch eine Art heilsamer Schock gewesen sein für Haiti.
2010 haben die Menschen im Input immer wieder in Zukunft geschaut, Ziele und Hoffnungen geäussert. Wir fragen die Stunde, was passiert ist, seit sie im Radio geredet haben. So viel sind verraten, die einen haben ein Happy End erlebt, andere genau das Gegenteil. 2010 haben wir zum Beispiel tief in die Seele und in den Köpfen von Kriminellen geschaut, eine Welt zeigt, wo uns korrekte Durchschnittsschweizerinnen fremd ist. Warum wird jemand überhaupt kriminell und kann man aus brutalen Jungs wieder anständige Männer machen? Zu diesen zwei grossen Fragen hat Input 2 Sendungen gemacht. Anfang April trifft Input in der Strafanstalt Lenzburg einen mehrfach verurteilten Drogendealer, der Reinhard Lutz. Im Moment von unserem Besuch ist er wieder angeklagt wegen Kokainhandel. Er wartet auf seinen Prozess, beteuert am Radio seine Unschuld und zwar mit Vehemenz.
Ich muss eben noch mal bemerken, dass ich 5 Jahre draussen war, ohne ein illegales Geschäft gemacht zu haben. Das will ich einfach, dass das auch berücksichtigt wird, oder? Ohne, dass ich hatte Halbfreiheit, ich habe immer geschafft und ich bin 5 Jahre draussen gewesen, ohne ein illegales Geschäft zu machen. Einfach, dass das auch ankommt.
Das war im April. 2 Monate später kommt es zum Prozess gegen den Anklagten Reinhard Lutz. Ein Journalist vom Tagesanzeiger schreibt über Gerichtsverhandlung unter dem Titel «Entzauberung eines Drogenkönigs».
Vor dem Richter sitzt der Mann, den sie früher mal den Schneekönig genannt haben. Schnell wird klar, die Chiffre vom Schneekönig, die nach filmreifem Glamour-Gangstertum klingt, führt in die Irre. Vor Gericht verhandelt wird eine ernüchternd normale Schweizer Milieugeschichte. Es wird ausgiebig um Kilogramm und Gramm gestritten, um Streckmittel, guten und schlechten Stoff. Darum, wer wann was getan und gewusst habe.
Knapp 2 Wochen später das Urteil. Der Reinhard Lutz wird vom Gericht zur Gefängnisstrafe von zusammenzählt 12 Jahre verurteilt. Begründung?
Die Richter sehen es laut ihrem Urteil trotz zum Teil fehlender Beweise als erwiesen an, dass Lutz über 6 Kilogramm Kokain verkauft hat, nicht Koffein, wie er vergeblich hatte glaubhaft machen wollen. Nicht zuletzt wegen dieser beträchtlichen Menge entschieden sich die Richter für die lange Haftstrafe. Lutz habe sich der schweren Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht und zudem mehrfach gegen das Waffengesetz verstoßen.
Gut möglich, dass der Reinhard Lutz erst wieder aus dem Gefängnis rauskommt, wenn er im Rentenalter ist. Über ein Drittel von seinem Leben hat er hinter Gitter verbracht. Wie gerät ein Mensch auf die schiefe Bahn? Und warum schafft er kein normales bürgerliches Leben ohne Straftaten? Fragt der Inputmacher Christian Flückiger und findet Antworten jenseits von Klischees.
Wir alle kennen das Klischee. Anfällig für eine kriminelle Laufbahn sind die, die schon als Kind schwer haben. Auf Reinhard Lutz trifft das nicht wirklich zu. Er wächst am Ufer vom Zürichsee auf, in einer beschaulichen mittelgrossen Gemeinde. Er hat einen Stiefvater, aber auch der ist kein Böse. Höchstens einer, der sich nicht um ihn kümmert. Mit der Mutter hat er es dafür umso besser. Die besten Jahre daheim, die sind für ihn die zwischen 13 und 17. Töffli frisieren, in den Ausgang gehen, zuerst mal Sex haben. Alles Paletti. Bis er mit 18 zum Vollweisen wird.
Als die Mutter gestorben ist, dort hatte ich ein schlimmes Erlebnis. Und dann bin ich seitdem allein auf der Beine. Das war das schlimmste Erlebnis eigentlich. Und nachher haben wir ein bisschen rumgegangen, haben wir eine Autoprüfung gemacht. Ich bin in Diskotheken und alles. Und immer viele Frauen. Und dann habe ich dann meine zukünftige Frau kennengelernt. Und nachher, als ich die kennengelernt habe, ist sie dann schwanger geworden. Und nachher hat es dann angefangen, da ist mir mit dem Geld ein bisschen knapp geworden. Und dann hat eigentlich die kriminelle Laufbahn angefangen, oder? Und dann ist dann so die erste Geschichte mit dem Haschisch und Kokain gekommen.
Es ist ja nicht einfach so gekommen, wie ein Unwetter, das aufzieht.
Nein, als ich 21 war, bin geheiratet, ist dann einer gekommen, du, man könnte auf Holland runtergehen, Haschisch kaufen, Kokain kaufen, das wäre ein gutes Geschäft, oder? Und da ich dann Stier war, habe ich das mitgemacht, oder?
Und das haben Sie dann gemacht, ein bisschen länger als nötig wäre, um die Notlage überbrücken?
Ja, und dann ist dann, hat man die Notlage leicht überbrückt gehabt. Und dann ist die Polizei gekommen und hat uns verhaftet.
Der Rainer Lutz kommt das erste Mal ins Gefängnis. 2,5 Jahre kassiert er wegen Schmuggel von Cannabis. Der erste Knacks ihrer Biografie mit Folgen für das weitere Leben, meint sein ehemaliger Anwalt Valentin Landmann.
Wenn man jemanden so lange einsperrt mit einem relativ bescheidenen Delikt, dann hat das unter Umständen völlig kontraproduktive Wirkung. Man bringt gerade einen intelligenten und gerade einen initiativen Mensch mit so vielen Leuten zusammen, die ihm dann immoral offers machen, natürlich, wenn sie im Knast sich umhören, da sind immer alle Millionäre, da sind alle am Planen schon vom nächsten Delikt, da gibt's wenig in dem Sinn von reiner Einsicht und Besserung.
Immer wieder hat Reinhard Lutz seine Finger im Spiel, wenn es um Drogen geht. Immer wieder braucht er das schnelle Geld, immer mehr, wie er sagt.
Ohne illegale Sachen wäre es gegangen. Aber, man war natürlich die Kranke, alles gross, gross, gross. Immer noch ein bisschen mehr wollen sein und immer noch ein bisschen grösser werden, das ist ja mein Schicksal eigentlich, was ich das hatte.
Er hat es nie wirklich geschafft, ein Milieu den Rücken zu kehren. Für das sind die Verheißungen aufs schnelle Geld und das süße Leben viel zu gross gewesen.
Er hat immer ein bisschen Geld, nichts dran gehabt. Er hat immer ein bisschen bei den Oberen wollen sein. Der ist auf schönen Schmuck gestanden, einfach auf teure Sachen, teure Auto. Und nur das Noblen ist eigentlich gut genug. Und da habe ich das Gefühl, da ist er immer etwas im nachgerannt.
Seit ein guter Bekannter von Reinhard Lutz. 5-mal ist er jetzt wegen Drogenhandel zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Immer wieder geratet er in Freiheit auf die schiefe Bahn. Das kann mein Input-Kollege nicht verstehen.
Die Frage, warum er es immer und immer wieder gemacht hat, sie kann nicht bis in die letzte Konsequenz beantwortet werden. Er kann sie auch selber nicht wirklich schlüssig beantworten. Und das hat mich im 2-stündigen Interview mit dem halben Wahnsinnig gemacht.
Warum haben Sie nie aufhören? Warum haben Sie nie die Bremse gefunden?
Weil ich immer wieder investiert habe. Und irgendwie immer hat es eine Automatisation gegeben früher. Und da hast du einfach, bist du einfach mitten in die Züge hinein und da hast du so selber die Rollschuhe angelegt, dass du nicht mehr aufhören kannst.
Aber da delegieren Sie eigentlich das, was Sie selber könnten sagen, nämlich Nein und Stopp, an irgendeinen Automatismus?
Nein, jetzt habe ich ja den Automatismus, der ist durch Kisten unterbrochen worden.
Aber selber haben Sie den Stopp nie gefunden?
Ja, als ich noch dick im Geschäft drin war, habe ich den Stopp nicht gefunden. Dann gibt es eine Automatisation irgendwie, wo dann gar nicht mehr anders kannst, dann bist du fest im Kuchen drin, oder?
Ein normales bürgerliches Leben ist diesen Sommer in weite Ferne gerückt. Für den Reinhard Lutz zu 12 Jahren Gefängnis ist er verurteilt worden. Der Reinhard Lutz hat den Rang bis jetzt nicht verwünscht. Seine Karriere bewegt sich zwischen Straftaten und Knast. Das ganze Porträt vom Drogendealer gibt's als Podcast auf der DRS3 Homepage. Den Kreislauf vor Kriminalität durchbrechen, Straftäter zu gesellschaftsfähigen, gesetzestreuen Menschen machen, das zählt das Ziel von Erziehungseinrichtungen. Aber kann man überhaupt aus bösen, brutalen Jungs anständige soziale Männer machen? Die Frage treibt uns Anfang Mai um, wo der Prozess gegen die Schüler anfängt, wo in München 5 Menschen verprügelt haben. Welche Strafe bringt am meisten und wie viel Strafe muss sein, fragt sich die schockierte Schweiz. Das Urteil gegen die 3 jugendlichen Zürcher Schläger ist vor einem Monat am 22. November gekommen.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. München, heute Mittag am 1.
Das Gericht hat den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von 7 Jahren verurteilt.
7 Jahre für den Haupttäter im Schlägerprozess, 5 und 3 Jahre für die beiden anderen.
Anfang März ist der Prozess losgegangen. Heute am Mittag dann hat das Oberlandgericht München das Urteil für die drei jugendlichen Berufswahlschüler aus Küsnacht bekannt gegeben. Der Haupttäter soll für 7 Jahre, seine beiden Mittäter für knapp 5 respektive knapp 3 Jahre ins Gefängnis.
Der Haupttäter von München übrigens fechtet das Urteil an. In der Schweiz gibt es nicht 7, sondern maximal 4 Jahre Freiheitsentzug für einen Jugendlichen. Die Schweiz, die setzt weniger auf Gefängnis als auf Massnahmen. Das heisst, je nach Straftat, ein Aufenthalt in einer geschlossenen oder offenen Erziehungseinrichtung. Teilweise auf unbestimmte Zeit, maximal bis 22. Das Ziel? Täter sollen sich in die Gesellschaft integrieren, Regeln respektieren und Strategien entwickeln, um mit Aggressionen umzugehen. Input hat so eine Anstalt besucht. Sabine Lütti ist in den Argshof gegangen zu Jugendlichen, die gewissenlos und ohne Mitgefühl zuschlagen.
Wir sind in den Hügeln vom Baselbieter Jura. Die Sonne scheint, Kriesebäume blühen. Es ist idyllisch, da oben ländlich, ruhig. Weit weg vom nächsten Dorf. Es hat keinen Zaun, kein Gitter, keine Uniformen. Dafür ein Fußballplatz, ein Ping-Pong-Tisch, ein Biotop.
Idyllischer Platz.
Ja, es ist scheinbar idyllisch. Ja. Der Schein trügt.
Sagt Renato Rossi, der Direktor vom Argshof. In einem Pavillon vom Argshof leben 10 junge Männer, brutale Gewalttäter, solche, die nochmal zuschlagen oder sperzen, wenn ihr Opfer schon am Boden liegt. Solche wie der Simon.
Ich habe Delikt gemacht, ich habe Körperverletzung gemacht, Waffenbesitz, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl.
Oder solche wie der David.
Eines Tages am Morgen früh, wo er ins Zimmer aufgeschlossen kam, habe ich ihm dann in der Küche die Eisenstange über den Kopf gehauen, oder? Etwa 5-6 Mal.
Der David ist seit 5 Jahren im Argshof, der Simon 2,5. Beides sind junge Männer mit dem Willen, etwas zu ändern, die letzte Chance zu packen. Und das in mühsamer, strenger und sehr unangenehmer Arbeit. Alles wird ständig beredet. Es gibt Gespräche allein und in Gruppen. Therapie am laufenden Band. Streng, aber wirksam, meinte Simon.
Wenn man jeden Tag darüber reden muss und das Woche für Woche, dann geht das eben schon ins Herz, oder? Wenn mir Leute überleiten, fangen sich an zu überlegen, wieso habe ich das gemacht und ob ich das wirklich nochmal machen will. Man sieht, dass zum Beispiel ein anderer Mensch gar nicht dafür können, wieso das mir geschlagen hat. Und deswegen tut man auch überlegen, wieso habe ich das gemacht bei dem? Und überlegt sich auch, ist es wirklich nötig gewesen, dass ich jetzt den schlage, weil der hat man gar nicht gemacht. Und irgendwann kommt man auch auf den Gedanken, ja, ich will das nicht mehr.
Mitgefühl, Empathie können die knallharten Jungs lernen mit der Zeit und wenn Betreuer beharrlich dranbleiben. Einmal in der Woche kommt die Gruppe der Gewalttäter zusammen zu einem verhaltenstherapeutischen Gespräch. Der David beschreibt sie so.
Dort wird einfach angeschaut, wie ist es zu deinem Delikt gekommen, was hast du gemacht bei deinem Delikt. Es geht auch darum, was heisst es überhaupt Mann zu sein. Es geht um Ehre und Stolz. Es geht um Beziehungen. Ja, und dort diskutieren wir. Und es ist eine reine Männerrunde, oder? Also es gibt eigentlich auch keinen Grund, sich zu schämen, oder? Um gewisse Sachen zu sagen dort drin.
Die Jungs im Argshof werden mit ihren Taten konfrontiert. Und sie müssen sich an strenge Regeln und Grenzen halten, hat Andreas Steiner, der Leiter vom Gewaltpavillon, der Inputmacherin Sabine Lütti, erzählt.
Wenn man einen Bewohner hier oben in Ruhe lässt, dann entwickelt er sich nicht. Ich als Mitarbeiter bin gezwungen, ihn auf die Füße zu stehen. Auf die Füße zu stehen heisst, Situationen aus dem Alltag aufgreifen, nicht schleifen lassen. Zum Beispiel, dass einer, der Hausverantwortlicher ist, seine Macht missbraucht und den Jüngsten unterdrückt und sagt, du, das und das Amt ist nicht gut gemacht. Ich kann kontrollieren und sehe, es ist aber gut gemacht, was ist los? Und dann muss man konfrontieren, das heisst, ich muss mit dem ältesten Bewohner stellen. Das sind Sachen, die wichtig sind im Alltag, müssen wir dranbleiben.
Das heisst, wenn ich das übersetze, sie tun permanent, eigentlich während 24 Stunden, diesen jungen Männern Grenzen aufzeigen. Was ist erlaubt bei uns und was ist verboten? Und wenn sie etwas machen, was verboten ist, dann gibt es eine Sanktion, eine Strafe.
Genau, das ist richtig. Ja.
Und so macht man aus bösen Menschen liebe Menschen?
Ja.
Sagt und lächelt ein bisschen verdutzt. Und natürlich, so einfach ist es nicht. Aber manchmal sind Zuspitzungen recht erkenntnisreich.
Input.
Warum das genau strenge Regeln, zum Beispiel absolutes Alkoholverbot oder hundertprozentige Pünktlichkeit, warum das den jungen Gewalttätern helfen soll, wieder gesellschaftskompatibel zu werden, erklärt der langjährige Direktor, der Renato Rossi, so.
Wenn jemand kriminell ist, dann haltet er sich ja an keine Regeln, oder? Und darum haben wir hier so viele Regeln, damit er übt, sich an Regeln zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und das tut alles durchdringen. Den ganzen Tag, oder? Vom Morgen früh bis zum Abend spät gibt es Regeln und immer Leute, die darauf reagieren, wenn man sie nicht einhält.
Klare Regeln, klare Strukturen. Und jeden Tag müssen die von Neuem gesetzt werden.
Wie wenn man einen Strich in den Sand am Strand zieht, oder? Dann kommt die Wellen und wäscht das aus. Und mit der Zeit ist es nicht mehr da und wir tun den Strich immer nachziehen. Oder? Jeden Tag frisch nachziehen, sodass die Wellen, die probieren, den Weg zu waschen, nicht überhand kriegen.
Keine Spur also von Kuschelkurs. Wer im Markshof nicht spurt, flügt. Nur jeder Zweite, der eintritt, schafft es auch, seine Therapie zu beenden. Aber von denen wiederum schaffen es 3/4 den Einstieg ins normale Leben. Die Rückfallquote eines Gefängnisses liegt bei 80%, die im Argshof nur bei 25%. Der David hat im Mai gedacht, er packe es. Er schaffe den Sprung vom kriminellen, brutalen Leben ins legale, normale.
Eigentlich kann man es so anschauen, wie ein Vogel, oder, der frisch aus dem Ei geschlüpft ist, oder? Wo da ankommt, wo noch keine Federn hat, wo noch nichts hat oder quasi blind ist, oder? Und wenn er da rauskommt, oder, dann kann er fliegen nachher, oder? Weil da wird einem alles mitgegeben, was du brauchst nachher draussen. Es sind grundlegende Sachen gewesen, die ich noch einmal musste lernen da oben, oder?
Ein Telefon in der Argshof diese Woche zeigt, der David hat es gepackt. Seit dem Herbst ist er nicht mehr im Argshof. Er macht seine Gärtnerlehre fertig und lebt jetzt außerhalb in einer offenen Wohngruppe. Der David sei auf Kurs, sagen Fachleute. Und auch der Simon ist fürschig gekommen. Er lebt heute in der Aussenwohngruppe, kommt Schritt für Schritt weiter, kriegt immer mehr Freiheiten. Etwa in einem halben Jahr verlässt auch er den Argshof, sagt sein Betreuer. Vorausgesetzt natürlich, es kommt nichts dazwischen. Vorläufiges Happy End also für die beiden jungen Männer. Beide nehmen Kurs auf ein ganz normales Leben. Bittere Zwischenstation für den 55-jährigen Drogendealer. Sein Leben geht hinter Gitter weiter. Fortsetzung von Input-Geschichte vom Walliser Schafbauer und dem Wolf. Gerade nach dem Eminem mit Just Lose It. Pajama time. Come here, little kitties, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of style investigation accusation. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything but little boys. That's not a stab at Michael, that's just a metaphor. I'm just psycho, I go a little bit crazy sometimes. I get a little bit out of control with my rhymes. Good God, Dick, do a little slide. Bend down, touch your toes, and just glide up the center of the dance floor. Like TP for my bunghole, and it's cool if you let one go. Nobody's gonna know who'd hear it. Give a little poot poot, it's okay. My CD just skipped, and everyone just heard you let one rip. Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl, 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 girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh, baby. Oh, baby, baby. It's Friday, and it's my day. Used to party all the way to Sunday. Maybe till Monday, I don't know what day. Every day's just a holiday. Cruising on the freeway, feeling kinda breezy. Get the top down and I don't know where I'm going. All I know is when I get there, someone's gonna touch my spine. I don't mean to sound like the jerk, but I'm feeling just a little stressed out from work. Could you punch me in the stomach and pull my hair? Spit on me, maybe got my eyes out. Yeah. Now what's your name, girl? What's your sign?
Man, you must be about your mind. Trey, beer goggles flying. I'm just trying to unwind. Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl, 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 girl.
Girl, you know you're my world.
Alright, now lose it.
Up, I'm in jail and I don't know what happened. They say I was running butt naked down the street screaming. Matter, I'm sorry, I don't remember. All I know is this much, I'm not guilty. They said save it, boy, we got you on tape. Yelling at an old lady,
that's my body.
Now
This is the part where the rap breaks down. It gets real intense, no one makes a sound. Everything looks like it's 8 Mile now. The beat comes back and everybody loses sound. I step back to reality. Look, it's B-Rabbit. Are you signing me up to battle? I'm a grown man. Chubba, 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 chubba. I don't have any lines to go right here. Slow, chubba, tell a tubby, fellas. What? Fellas, grab your left, make your right one jealous.
What?
Black girls, white girls, skinny girls, fat girls, tall girls, small girls. I'm calling all girls. Everyone report to the dance floor. It's your chance for a little romance or butt squeezing. It's the season. Just go. So a bee's now I'm gonna make you dance. Get your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl. Girl, girl, girl.
Girl, you know you're my world.
All right, now lose it. Just lose it.
Ihr hört Input, die Hintergrundsendung, die auch Politik lebendig macht und menschlich. Zwei ganz emotionale politische Themen dieses Jahr, der Wolf und die Neat. Beide Geschichten sind nach unserer Input-Sendung weitergegangen. Da drum die Fortsetzung. Zuerst zum Scheuchenräuber, der diesen Sommer auf einer Alp im Wallis für Aufregung, Kummer und Ärger gesorgt hat. Der Wolf hat seinen Speiszettel erweitert. Er hat nicht nur Schaf gerissen, sondern zum ersten Mal sogar Rinder. Kurze Zeit später wird der Walliser Wolf abgeschossen. Nach dem Wolfsdrama im Sommer hat die Politik im Herbst einen Pflock eingeschlagen.
Der Wolf soll in der Schweiz künftig weniger geschützt sein. Nach dem Ständerat hat sich auch der Nationalrat dafür ausgesprochen und eine entsprechende Motion an den Bundesrat überwiesen. Die Bestimmungen, wann ein Wolf abgeschossen werden kann, sollen künftig weniger streng sein.
Der Entscheid vom Nationalrat fällt am 30. September nach einer emotionalen, poetischen Debatte.
Er soll sie reißen, die weißen Schafe, soll sie zur Strafe für ihr respektloses Alpwiesengrasen zur Hälfte anknabbern und dann elendiglich verenden lassen.
Sprüche wie zuerst die Rinder, dann die Kinder sind schlicht falsch und tragen nichts zur Problemlösung bei.
In den letzten Monaten gingen Bilder von Wolfsrissen um die Welt. Grausame Bilder, die illustrierten, wie der Wolf den Schafen und Rindern lebendigen Leibes die Pfoten abreißt und ihnen ganze Hinterteile vom Körper reißt.
Jedes Jahr gibt es 10.000 Abgänge in Schafspopulationen aufgrund fehlender Behärtung, aufgrund von Unfällen und Krankheiten. Aber wehe, wenn ein Wolf ein Schaf frisst, dann fangen Jäger und Schafkreise gleich mit Heulen an.
Die Wolf-Freunde sind auf verlorenem Posten gestanden. Auch der Bundesrat Moritz Leuenberger hat sich um einen Suss für den vollen Schutz vom Wolf eingesetzt. Jetzt muss das Umweltdepartement schauen, wie man den Schutz lockern kann.
Zum Beispiel, dass ein Hirte einen Wolf abschießen kann, wenn er seine Herde angreift oder behördliche Abschüsse nach Quoten.
Man muss keine Prophetin sein, um wissen, dass uns der Wolf auch im neuen Jahr wieder beschäftigt. Auch nächsten Sommer wird er auf den Alpen wieder Nutztiere reissen. Der oberste Schweizer Wildhüter Reinhard Schnidrig hat im August im Input eine Prognose gemacht.
Ja, grundsätzlich lebt der Wolf in Rudel. Jetzt bei uns haben wir die Situation noch nicht, aber ich meine, wir sind an der Schwelle zu dem. Dieses Jahr haben wir einen Anweisung zuerst mal ein Paar. Und wenn die Fortpflanzung einmal anfängt, wenn die Paar- und Rudelbildung anfängt, kann das relativ rasch gehen. Ich denke, das kann mit uns rasch gehen. Wir haben jetzt 15 bis 20. Ich würde mal meinen, wir haben 10, 20 Jahre, vielleicht 10-fache.
Etwa 170 Wölfe wären das denn. Was ist der Wolf eigentlich für ein Viech und wie funktioniert er? Das hat Input diesen Sommer gefragt. Wir haben im Wallis Feldforschung betrieben und vor allem studiert, wie der Mensch mit dem Wolf umgeht und umgekehrt.
Der Wolf drückt die Fallen ab, die Tür geht auf. Und der Grüssel geht zum Bett von der Großmutter und schluckt sie gerade ganz ab. So.
Im Märli steht der Wolf für das Böse, für die Hinterlistigkeit und Brutalität. Auch im Wallis ist er der Bösewicht. Für alle? Nein, nur für fast alle. Input hat einen Einheimischen gefunden, der pragmatisch mit dem Wolf umgeht. Der Schafbauer Walter Hildbrand. Er züchtet spezielle Hunde, die Schaf vor dem Wolf schützen.
Das ist eigentlich immer im Kopf von einem Leuten. Ein Schutzhund,
was gegen den Wolf ist, muss ein gefährlicher Hund sein. Wenn er gegen den Wolf soll kämpfen. Und der Wolf ist stärker als jeder von meinen Schutzhunden. Aber da drei Hunde kommen, und die kommen nicht in einer Front, sondern gestaffelt, dass sich einer an den Rücken vom Wolf verschiebt, der andere auf die andere Seite. Und wenn wir auseinandersetzen können mit jemandem, und der hat noch zwei Kollegen, die sich hinter meinen Rücken verschieben, ich kann stärker sein als jeder, dann werde ich unsicher. Und genau so funktioniert das auch mit den Tieren.
Also es kommt gar nicht zu einem Kampf?
Bis jetzt ist es mit den Bären, die wir hatten, und auch mit den Wölfen, die wir bis jetzt hatten, noch nie hier zu einem Kampf gekommen.
Wenn es um den Wolf geht, tun sich im Wallis menschliche Abgründe auf. Der Hass richtet sich nicht nur gegen das Raubtier, der Hass trifft alle, die es nicht sofort abknallen wollen. Auch der Hundezüchter Hildbrand.
Wenn sich ein langjähriger Kollege von ihm abwendet oder wenn man mal so an den Tisch geht und jemand sagt, ich will nicht mit mir an einem Tisch sitzen, wird das schon ein bisschen schmerzen. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit eigentlich einen Hüfe.
Einer, der Hildbrand schneidet, nicht einmal grüßt, ist der Schafzüchter Beat Pfammatter. Er hat diesen Sommer 50 Schafe auf der Alp d'Huez-Seca. Ende Juni läutet das Telefon.
Um 24. habe ich ein Telefon bekommen von Montana, vom Wildhüter, dass er musste ein Schaf verschießen, das sei noch drei Beine und hat noch gelebt. Und er sei einfach kaputt gewesen.
Der Beat Pfammatter chartert am Tag darauf einen Helikopter, fliegt über die grosse Alp, sucht seine Schafe.
Wir sind circa eine Stunde im Helikopter geflogen und wir haben überall nur tote Schafe gefunden. Es sieht also schon grusig aus gesehen. Überall einfach die Schafe da, einfach halb gefressen. Und so, wir haben das Bein weggegeben.
Bilanz: 6 von 50 Schwarznasenschafe sind tot. Wie sich später herausstellt, gerissen vom Wolfsbär. Der Beat Pfammatter ist für die Nulltoleranz. Der Wolf hätte keinen Platz in seiner Heimat und gehöre geschossen. Punkt Schluss. Der Beat Pfammatter fühlt sich unverstanden und im Stich gelassen.
Das ist wie ein Wildbiolog. Also das sind doch die griechischen Schafsäcklerfrisch. Die sind nur für die wilden Tiere. Nur für die wilden Tiere. Dann zu gehen, jetzt ein Schafer könnte helfen, sind also die Jäger. Alle anderen helfen ja, ich nicht.
Falsch. Nur 6 Wochen später kriegt der Beat Pfammatter sozusagen Schützenhilfe aus Bundesbern mit dem Nationalrat, der den Schutz vom Wolf lockert. Etwas, das dem Walliser CVP-Nationalrat Roberto Schmitz verdanken ist. Er hat Walliser Ängste und Sorgen der ganzen Schweiz erklärt und verbreitet, so auch im Input.
Wir sind quasi so am Zoll, weil wir immer die Kontrolle machen müssen. Und darum ist natürlich das ein Walliser Thema. Wir sind im meisten immer betroffen. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Es ist leicht, auf die Bergkantine wie Wallis, Graubünden und so zu schimpfen und über sie zu sagen, ihr müsst einen Wolf haben. Also ich würde mal schauen, wenn man im Zürcher Uetliberg einen Wolf aufsetzen, wie lange das geht, bis Opposition kommt.
Zürcher, Basler und Lausanner haben verstanden und den Vorstoss vom Nationalrat Schmidt im September überwiesen. Input erzählt heute Geschichten weiter. Wir schauen in ein paar Minuten, was in Haiti passiert ist, nach dem Erdbeben. Jetzt bleiben wir aber noch einen Moment in der Schweiz bei einem politischen Megaprojekt, bei NEAT, bei der neuen Eisenbahnlinie durch die Alpen. Seit 50 Jahren plant man, seit 10 Jahren baut man und am 15. Oktober ist es endlich soweit gewesen. Nord und Süd treffen sich, Durchstich am Gotthard, ein magischer Moment mit Tränen von Bundesräten und grosser technischer Präzision.
Okay, Maschine start.
Verstanden, Maschine starten.
Es ist sehr laut, es vibriert und an der Wand hat es so ganz feine Stäubri, ganz feine Putzstücke, die da und dort schon abbröckelt. Man merkt also, das Vibrieren, das kommt näher.
Schönes Vibrieren, ein nettes Vibrieren, ein positives Vibrieren und es ist so ein Yes wie kein Vibrieren. Wir Schweizer sind heute stolz, dass wir das hier fertig gebracht haben.
Jetzt geht es wirklich los, jetzt kommt hier die Wand, jetzt kommt das Emblem oben runter, jetzt klopft und schädert und man sieht Sissi.
Du hast hier 8 Jahre lang gearbeitet, schweißtreibend, Schwierigkeiten gehabt, mit allen gekämpft, mit Problemen mit dem Berg und dann hast du es geschafft, das ist toll, das ist einfach das Größte.
Im Moment sind wir hier vor allem emotional gerührt. Ob Sie es mir glauben oder nicht, mir sind die Tränen gekommen.
Jetzt muss ich halt gerade prüfen. So hart war das Ganze.
Der grosse Jubel am 15. Oktober war lauter als alles, hat jeder Ärger und alle Sorgen rund um die NIAT übertönt. Am Sonntag vor dem Durchstich hat darum Input den Kleinen ein Ohr geschenkt und das Wort erteilt. Input mit dem grossen Herz für die Kleinen hat mit den Urner geredet, mit denen, die 10 Jahre lang mit der gigantischen Baustelle haben müssen leben. Zum Beispiel der Edwin Baumann und seine Familie zu Amsteig.
Es hat Phasen gegeben, zum Beispiel im Herbst oder im Frühling, wenn eine Feensituation war. Da hat es extreme Stauentwicklungen gehabt. Also das war nicht mehr denkbar, dass man ein Fenster offen hatte. Man konnte auch nicht mehr die Wäsche draussen lassen, man konnte die Warmessen innen nehmen. Also man war immer ein bisschen mühsam. Und da muss ich sagen, das sind zum Teil Situationen, wo wir die Kinder müssen innen nehmen. Oder wenn zum Beispiel Kalk, wenn sie viel gekalkt haben, hat das da im Talboden von Amsteck hat das richtig so eine Kalkpilz gegeben, schneeweisse Pilz. Also die Spielgräbe der Kindfrosen sind zum Teil alles weiss vom Kalk.
Ein bisschen unzufrieden mit der NEAT-Baustelle ist zu Amsteig auch der Markus Lussmann vom Restaurant Bahnhof ganz in der Nähe von der Baustelle. Ihm hat aber nicht nur den Staub zu schaffen gemacht, sondern auch die neue Konkurrenz in Form von der NEAT-Kantine. Weil die Baustelltouristen sind wegen dieser auf einmal ausgeblieben.
Von dem sind wir natürlich enttäuscht gewesen. Wir haben uns auch gewehrt, haben euch bei der Alptransit interveniert und haben gefragt, wieso die nicht kommen. Und dann hat man uns einfach gesagt, ja, die wollen in der Kantine sein, die wollen das gleiche essen wie die Arbeiter. Mit dem haben wir aber schon recht mehr, das zu glauben.
Erwartet hat der Wirt Markus Lussmann, dass Besuchergruppen von der NEAT-Baustelle zu Amsteig in den lokalen Restaurants verpflegt werden, so dass die direkt Betroffenen ein Stück weit auch entschädigt worden wären für die ganzen Umtriebe.
Es wäre ja nicht mehr als fair gewesen, wenn die Restaurants hier nicht nur den Staub von der Baustelle hätten, sondern auch etwas von den Gästen.
Input hat den kleinen Leuten das Wort gegeben. Und der Thomas Balderer hat auch mit dem Baudirektor vom Kanton Uri geredet, mit dem Markus Züst. Auch ihm macht NEAT ziemlich grosse Sorgen.
Das wäre ja das Traurigste für uns, dass wir hier ein wunderbares Tunnel haben, das mitten zu uns durchfährt. Wir aber weder einsteigen können noch Gefahr laufen, dass unser Regionalverkehr abgewürgt wird.
Alles Geld fließt in die beiden Tunnel und niemand kümmert sich um die Gleise zu den Tunnel an, kritisiert Markus Züst, der quasi die Meinung vom Kanton Uri vertritt.
Wir haben keine Zufahrten auf das NEAT-Tunnel und wir fahren dort auf 100-jährigen Gleis praktisch wie bis anhin und dort haben wir eigentlich den Widerstand.
Der Bund hat sich einsichtig gezeigt und arbeitet jetzt an einer Lösung, wo auch der Kanton Uri zufrieden ist damit. Das Problem dabei, weil das Geld aus der NEAT für das nicht mehr langt, kommen die Zufahrten erst mit dem Bahnprojekt 2030, wenn überhaupt. Die Urner müssen also mindestens noch mal 20 Jahre warten, bis es auch die Zufahrten zum Tunnel im Berg noch gibt. Ein Problem hat man auf jeden Fall, wenn die neue Eisenbahn Alpentransversale einmal in Betrieb ist. Es stellt sich nämlich die Frage, was mit der jetzigen Eisenbahnlinie, der Bergstrecke, passiert.
Ja, also das ist natürlich ein zusätzliches Problem. Der Kanton Uri hat ja immer weniger Bahnhöfe, es sind immer weniger Züge, die halten in den Gemeinden. Und unsere Angst ist natürlich, dass die Gotthard-Bergstrecke da hinfallen könnte.
Auch da muss der Kanton Uri also dranbleiben, wenn er nicht abgehängt werden will. Das Dilemma vom Transitkanton Uri, das ist bei der Verkehrspolitik ja eigentlich immer das Gleiche. Der Kanton Uri gibt Land und schluckt Lärm für Projekte, die eigentlich für alle anderen sind.
Die zweite Hälfte vom 2010 hat dem Walliser Schafbauer eine Verschnuffpause beschert. Das Gegenteil ist in Haiti passiert. Im Januar erschüttert ein fürchterliches Erdbeben das Land. Verschnuffpause gibt es keine. Der Wiederaufbau wird massiv erschwert. Im Oktober kommt Cholera. Vor ein paar Wochen haben politische Unruhe das Land an den Rand des Bürgerkriegs gebracht. Ein Rück- und Ausblick über den Tellerrand raus, gerade nach dem Wyclef Jean, ein Sänger aus Haiti und seinem Song «Hold On». Hold on, be strong. No matter what you're going through, you know it's gonna be okay, okay. Today, even when the earthquake, yeah. My
in a better place like Michael Jackson. We don't want to see another 9/11 happen. I wish I had talked to them teenagers when them RPGs going in. All with the Navy Seals, I won't tell them this is better. Hold on, gotta be a Christian. No matter what you're going through, you know it's gonna be okay. You don't think that I can read your palms, but I see the dawn.
Input erzählt heute Geschichten von 2010 weiter. Vor Kriminalität und Politik in unserem Land haben wir schon geredet. Eure Hintergrundsendung schaut aber natürlich auch über den Tellerrand raus in die grosse, weite Welt. Am 12. Januar erschüttert uns die Nachricht aus der Karibik.
Haiti. Gestern um 23 Uhr Schweizer Zeit erschüttert, durchgeschüttelt, in grossen Teilen zerstört von einem Erdbeben der Stärke 7. Mit Zentrum in unmittelbarer Umgebung der Hauptstadt. Und die hat 1,5 Millionen Einwohner.
Mit der Zeit wird die Dimension von Zerstörung, vom Schmerz und Leid klar. Über 250'000 Menschen sterben und etwa 1,5 Millionen Menschen sind obdachlos. 5 Tage nach der Katastrophe diskutiert Input die Lage in Haiti und schaut in Zukunft. Das Erdbeben trifft das Land, wo die Hälfte der Leute nicht schreiben kann. Etwa 3/4 von allen unter der Armutsgrenze lebend. Eine Mehrheit, die in der Politik überhaupt nichts zu sagen hat. Die Politik ist total unstabil, die Machtverteilung nicht wirklich demokratisch. Viele Politiker sind korrupt. Der Frank Wittmann ist 3 Jahre für die UNO in Haiti gewesen und malt im Input Anfang Jahr schwarz für die Zukunft.
Man hat gerade die arme Bevölkerung immer eigentlich bisher ausgeschlossen. Und ich denke, die Gefahr ist riesengroß, dass das auch weiterhin so geschehen wird. Ich habe vor 10 Tagen noch mit einem der Kandidaten für die nächsten Wahlen gesprochen. Und er hat gesagt, das größte Problem ist, dass wir Politiker jegliche Glaubwürdigkeit in den letzten Jahren verloren haben. Die Leute glauben uns nicht mehr. Die Leute sind so enttäuscht. Sie sind 2006, 2007 an die Urnen gegangen, haben gewählt, haben auf einen Neuanfang gehofft. Und die politische Klasse hat sie völlig enttäuscht. Ob da jetzt ein Umdenken stattfinden wird, das mag ich doch sehr bezweifeln. Ich bin leider sehr, sehr skeptisch.
Und leider kriegte Frank Wittmann recht. Anfang Dezember sind Wahlen in Haiti, Wahlen, die chaotisch geendet haben, berichtet unser Auslandredakteur Daniel Voll.
Demonstrationen in vielen Städten des Landes, brennende Barrikaden in den Straßen, Schüsse, Tränengas. Haitianische Radios berichten über den Protest der Anhänger von Michel Martelly, der viele Wähler mobilisierte, die mit den politischen Eliten ihres Landes nicht zufrieden sind. Und über den Einsatz von Polizei und UNO-Truppen gegen Demonstranten. Auch der Kandidat selber zögert nicht. Der Sänger, der unter dem Namen Sweet Mickey populär ist, stellt kurz nach der Veröffentlichung der Wahlresultate eine Botschaft an seine Anhänger ins Internet. Sein Traum sei, dass sich das Volk vom politischen System befreie, durch das das Land schon zu lange unterdrückt werde.
Mon rêve est de voir mes frères et sœurs haïtiens se libérer de systèmes qui trop longtemps opprime. Le futur d'Haïti commence aujourd'hui même. Et aujourd'hui, mon cœur bat au rythme du vôtre. Je ne me reposerai pas.
Er werde nicht ruhen, bis dieser Traum Wirklichkeit geworden sei, verspricht Martelly nochmals.
Der bekannte Musiker ist rausgefallen aus dem Rennen um die Präsidentschaft. Mitte Januar gibt es Zeit eine Stichwahl zwischen zwei Leuten aus dem politischen Establishment. Die Kandidatin ist die Frau von einem früheren Präsident. Der Kandidat ist der Wunschnachfolger vom momentanen Präsident. Prognose vom UNOMA im Input Anfang Jahr bewahrheitet sich also Ende Jahr. Schauen wir kurz zurück. Das Erdbeben hat uns erschüttert. Der Beweis am Nationalen Sammeltag im Januar sammelt Glückskette rund 20 Millionen Franken für die Opfer Haiti. So ein Erdbeben weckt Spendenfreudigkeit und Hilfsbereitschaft. Viele kinderlose Paar wollen das weiße Kind aus Haiti adoptieren. Behörden in Haiti haben die Notbremse gezogen, teilt unser Polizei- und Justizdepartement mit. Man könne kein Adoptionsgesuch mehr einreichen.
Die Kinder sollten möglichst nahe bei ihrer vertrauten Umgebung bleiben können, damit zuerst ihre Identität abgeklärt und ihre Familie gesucht werden kann. Nach Naturkatastrophen sollte generell auf internationale Adoptionen verzichtet werden.
In der ersten Woche nach dem Erdbeben kommen noch die letzten legalen 9 Adoptivkinder aus Haiti in die Schweiz. Parallel dazu werden in Haiti erste Kinderhändler verhaftet. Aus aktuellem Anlass thematisiert Input die Adoption von Kindern aus fernen Ländern. Gibt Adoptiveltern von haitianischen Mädchen das Wort?
Eigentlich wird das Kind zum eigenen Kind von denen an, wo man den Kindervorschlag hat und wo man das Foto hat. Dann ist das einfach schon im Herzen drin und das bleibt dort. Ich weiss noch genau, wie das war. Wir sind dort so vor einem Räumchen gehöckelt und haben gewartet, bis sie endlich kam mit einer Frau. Und Rosmarie hat wirklich gerade so das Erste, was sie gemacht hat, uns die Arme entgegengestreckt. Und das ist so etwas, es ist wirklich fast wie eine Geburt auch. Ich weiss es ja nicht, wie das wirklich ist, eine Geburt, aber für mich war es so eine Geburt gewesen in dem Sinn und ein wahnsinnig schöner Moment, endlich sein Kind in die Arme zu nehmen.
Input schaut so eine Adoption aber vor allem aus Sicht vom Kind an, mit den Augen von Tobias Zender, der vor gut 30 Jahren als Vierjähriger von Seoul auf Basel zu einer Adoptivfamilie gekommen ist. Der Gaudenz Weber wollte als erstes wissen, ob er noch Erinnerungen an seine Kindheit in Korea hätte.
Was mir geblieben ist, dass ich immer mit meiner Mutter zusammen die Nacht verbracht habe, geschlafen habe. Sie ist immer neben mir gelegen. Ich war immer bei ihr. Das ist eigentlich ein schönes Erlebnis, ja, wo mir geblieben ist.
Die Mutter war allein mit ihrem kleinen Bub. Der Vater hat sich nicht mehr blicken lassen. Ohne Heirat hat die Mutter ihren Bub nicht amtlich registrieren. Und wer nicht amtlich registriert war, hat nicht in den Kinski, nicht in die Schule, nichts.
Somit hat sie sich natürlich den Gedanken müssen machen, wie will ich die Zukunft von meinem Kind gestalten? Will ich es bei mir behalten in Korea, quasi als illegales Kind? Das kann nicht in die Schule und nicht in den Kindergarten, bleibt als Analphabet. Oder suche ich eine andere Lösung, tue es eventuell freigeben zur Adoption und es hat die Möglichkeit, die Schulbildung zu geniessen. Und sie hat sich dann für den zweiten Weg entschieden. Also aus Liebe zu mir.
Mögen Sie sich erinnern, wie das war, als Sie hier in der Schweiz in eine neue Familie reingekommen sind?
In Basel selber weiss ich natürlich, dass ich ein eigenes Zimmer bekommen habe, ein eigenes Bett. Das hat mir sehr Freude gemacht. Und ich habe auch eine eigene Lampe in meinem Zimmer gehabt, also eine Stehlampe. Und das Tollste für mich war natürlich immer, bei dieser Stehlampe die Beeren rauszudrüllen. Und das Bett habe ich hauptsächlich gebraucht als Turngerät.
Wie lange ist es dann gegangen, bis Sie sich zu Hause gefühlt haben bei der neuen Familie?
Ich bin einfach reingewachsen und es war einfach so gewesen. Ich habe natürlich eine Kindheit genossen, wie jedes anderes Schweizer Kind auch, mit Höhe und Tiefe in der Kindheit. Und natürlich, dass ich nicht ein waschechter Schweizer bin, das habe ich schon bald gemerkt. Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich das natürlich gesehen. Unterdessen auch natürlich im Kindergarten, in der Schule, haben das meine Kollegen und Schulgespänli dann auch spüren lassen. Aber das war für mich kein Problem gewesen.
Wie haben Sie das gespürt? Hat man Ihnen irgendwelche Übernahmen gegeben? Oder wie ist das dort abgegangen?
Ja, das ist klar. Habe ich mehrere Übernahmen bekommen. Das ist natürlich von lustigen Übernahmen wie Chines und so, Schlitzaugen und so. Habe ich natürlich mehrere gehabt. Aber ich bin das ganze Leben mit so Übernahmen aufgewachsen, habe jetzt noch Übernahmen. Aber es stört mich nicht. Ich weiss, wer ich bin und ich bin stolz auf das, was ich bin.
Der Tobias Zender ist heute 39, hat 3 Kinder und arbeitet in Basel als Streifenpolizist. In der Freizeit lernt er Koreanisch, die Sprache von seiner frühesten Kindheit, die Sprache von seiner lieblichen Mutter. Die hat er mit 15 angefangen zu suchen.
Das war natürlich in der Blüte meiner Revolution gewesen, als Teenager. Das ist, als ich 15 war, da hatte ich natürlich viele Lampen daheim gehabt. und habe natürlich gefunden, okay, ich habe ein Problem mit meinen Adoptiveltern, es sind sowieso nicht meine Eltern, also ich gehe meine richtigen Eltern suchen. Und mit 15 hat das angefangen. Und das hat angefangen, indem ich einen Brief geschrieben habe an die Terre des Hommes. Das ist die Vereinigung, die mich in die Schweiz gebracht hat. Und das hat sich dann in die Jahre hingezogen.
Die Suche nach der lieblichen Mutter war lange Zeit erfolglos gewesen. Der Tobias Zehner hat gewartet und gewartet. Im Herbst 2008 ist der Tobias Zehner auf Südkorea geflogen. Das erste Treffen mit seiner Mutter nach über 30 Jahren hat außerhalb von Seoul stattgefunden. Ganz unromantisch auf einem Parkplatz.
Als wir dann auf den Parkplatz eingebogen sind, habe ich eine Frau gesehen, die dort ganz nervös rumläuft und wartet und, das, und fast vor das Auto kommt quasi. Und als ich dann zum Auto ausgestiegen bin, rennt die Frau auf mich zu, umarmt mich, redet auf Koreanisch auf mich ein und weint. Und ich habe sie in den Arm genommen und habe abgewartet, bis sie ihre Begrüßung beendet hat.
Mutter und Sohn wieder vereint, ein Herz und eine Seele. Die Mutter hat ihrem Sohn erzählt, warum sie ihn damals weggegeben hat. Der Sohn hat verstanden und verziehen.
Meine Mutter tut es vermutlich das ganze Leben leid, dass sie mich weggegeben hat. Und das hat sie auch in jedem Brief, den sie mir geschrieben hat, hat sie sich 100-mal entschuldigt. Und auch die Begrüßung war eigentlich quasi eine einzige Entschuldigung gewesen. Und ich habe einfach immer via Dolmetscherin ausrichten, es muss dir nicht leid tun. Du siehst, es geht mir gut, es ist nichts dicker als Blut und meine Liebe zu meiner lieblichen Mutter ist grösser als die Liebe zu meiner Adoptivmutter, obwohl ich das ganze Leben mit meiner Adoptivmutter verbracht habe. Das Verhältnis zu meiner Adoptivmutter ist nach wie vor sehr gut und ich habe sie sehr gern, ich liebe sie auch, aber einfach meine richtige Mutter liebe ich halt einfach ein Stückchen mehr.
Der Tobias Zehnder, Familienvater, Streifenpolizist, Südkorea-Schweizer oder Schweiz-Südkoreaner oder ja, was jetzt eigentlich?
Der Charakter und das Gedankengut, das ist natürlich schweizerisch. Aber die Emotionen, das Herz und das Aussehen, das ist koreanisch.
Die ganze Geschichte vom Adoptivkind Tobias Zehnder gibt es als Podcast auf der DRS3 Homepage. Übrigens, im Sommer, ein paar Monate nach dem Erdbeben-Zeiti, hat das Polizei- und Justizdepartement seinen Text auf der Homepage wieder geändert.
Die Einreichung von Adoptionsdossiers in Haiti ist mittlerweile wieder möglich. Allerdings hat sich die Situation in Haiti wenige Monate nach dem Erdbeben noch nicht vollständig normalisiert. Es wird eine Zusammenarbeit mit den bewilligten Adoptionsvermittlungsstellen empfohlen.
Rund 65 Millionen Franken hat die Glückskette bis heute für Haiti gesammelt. Geld, das vor allem in den Wiederaufbau fließt. Seit kurzem aber auch in die Bekämpfung von Cholera. Ausbrochen ist die Krankheit Mitte Oktober. Bis jetzt sind 2600 Menschen daran gestorben, 120'000 sind krank. Im November ist der Auslandredakteur Daniel Voll eine Krankenstation im Land besuchen.
Zur Cholera-Station auf dem Gelände der alten Handelskammer gehört ein gutes Dutzend Zelte. Rund 200 Betten sind schon in Betrieb und es wird weiter ausgebaut. Francisco Villalonga, medizinischer Koordinator der spanischen Sektion von Médecins Sans Frontières, deutet auf die Infusionsbeutel, die praktisch neben allen Patienten hängen.
Alors la perte de liquide de la personne c'est tellement vite.
Manchmal dauert es noch Stunden, bis der Zustand der Kranken kritisch wird. Der Kampf gegen die Cholera ist ein Rennen gegen die Zeit. In jedem Zelt liegen 30 Patienten. Sie liegen auf weißen Pritschen, in der Mitte ein kreisrundes Loch. Darunter stehen Kessel, die immer wieder ausgewechselt werden. Musa Antoine, die 27-jährige Hilfsschwester von der haitianischen Gesundheitsbehörde, bereitet gerade eine Infusion vor und gibt sich optimistisch. Wir schlagen uns durch, trotz allem. Bisher hat sie im Spital kaum Todesfälle gesehen. Vielleicht 5, schränkt sie dann ein. Cholera-Epidemien hat er schon in vielen Ländern erlebt, Chisco Villalonga. Den Fall Haiti hält er für besonders. Seit über 100 Jahren hat das Land keine Cholera-Epidemie erlebt. Die schwächt die Immunität der Bevölkerung.
Et de l'autre côté aussi, par rapport au ministère de la Santé, au personnel sanitaire du pays, qu'ils sont pas habitués à gérer ce type de maladie et ce type d'épidémie.
Und gleichzeitig sind die Gesundheitsbehörden des Landes nicht gewohnt, mit dieser Art von Seuche umzugehen.
Daniel Voll hat die Krankenstation vor einem Monat besucht. Die Glückskette braucht einen Teil der Haiti-Spenden jetzt gegen Cholera. Die neueste Sammelaktion aber ist bekanntlich für Kinder im Krieg.
Ha, schaffen mit der Not.
In den letzten 10 Jahren sind 2 Millionen Kinder in bewaffneten Konflikten getötet worden.
DRS 3. Jede Rappe zählt.
Input hat am Sonntag vor der grossen Spendenwoche 3 Kinder porträtiert, die bei uns in der sicheren Schweiz leben, aber im Kopf und Herz den Krieg aus ihrer Heimat dabei haben. Zum Beispiel die Lisa, ein 14-jähriges Mädchen, sie ist in Srebrenica auf die Welt gekommen. Ein Jahr, nachdem dort 8'000 Männer brutal umgebracht worden sind. Etwas, was sie als kleines Kind gespürt hat.
Nach dem Krieg waren viele Frauen traurig, sie haben ihre Söhne verloren und so. Und das war dann ziemlich blöd für mich, als wir sie oben besucht sind gegangen. Dann habe ich Frauen gesehen, die immer rennen und so und alles. Und das hat mich dann traurig gemacht. Dann, wenn ich die so sehe, ja, ihre Söhne sind gestorben, ihre Mann ist gestorben, sie ist jetzt ganz allein. Dann habe ich mich so immer gefragt, was soll sie dann mit ihrem Leben anfangen?
Lisa leidet noch heute unter dem Krieg, der vor über 10 Jahren in ihrer Heimat Bosnien getobt hat. Aber sie kriegt Hilfe vom Ambulatorium für Kriegsopfer und schaut auch wieder in Zukunft, hat Ziel und Träume.
Ich möchte unbedingt eine Ausbildung abschließen hier und auch, ich möchte Familie hier arbeiten, hier leben, also ich möchte hier leben. Ich möchte hier bis zu meinem Tod leben. Eigentlich ist das irgendwie wie bis daheim.
Schon seit 4 Jahren geht Lisa in Therapie. Psychologin Natascha Mattis betreut und therapiert solche Kriegskinder.
Etwas ganz Wichtiges in unserer Arbeit jetzt ist auch, dass wir Zeugen sind. Also Zeugen sind von dem, was sie erlebt haben. Und zum Beispiel auch Stellung dazu nehmen, dass das, was sie erlebt haben, ungerecht ist. Und dass das, was die Kriegsverbrecher anstellen, alles andere als normal ist. Und das kann natürlich auch zu einem Stück dann helfen, eben die Wut und den Hass nicht gegen sich selber zu richten oder sich nicht schuldig zu fühlen, sondern zu wissen, doch, da ist etwas völlig Abnormales abgelaufen.
Übrigens, Spenden sind natürlich weiterhin willkommen für Kinder im Krieg und für Haiti. Und PS, falls euch die kleinen Häppchen aus den Input-Sendungen lustig gemacht haben, die Sendungen gibt es als Podcast auf der DRS3 Homepage. Sie warten noch drauf, bis sie abgeladen und nochmal genossen werden. Wir Inputmacher wünschen dabei viel Vergnügen und hoffen, dass ihr uns und unseren Geschichten treu bleibt. Und wir versprechen euch, wir bleiben dran, grübeln nach, schauen genau her, tauchen ein und fühlen mit. Euer Input.
DRS3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.